Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle, die uns hören über DAB Plus im deutschlandweiten Programm. Mein Weg zu Gott, das ist heute unsere Thematik, ein Umkehrweg. Wir hören hierzu Herrn Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin. Er ist Rechtsanwalt und Unternehmer und übrigens auch der Urenkel des Luftschiffserfinders Ferdinand Graf von Zeppelin. Ich darf Sie ganz herzlich, Sie sind mit uns telefonisch verbunden, begrüßen hier in der Sendung Spiritualität. Grüß Gott, Graf Brandenstein.
Grüß Gott, lieber Herr Martin.
Mein Weg zu Gott, so haben wir die Sendung genannt, Herr Graf. Mein Weg zu Gott bedeutet natürlich, dass Sie auch eventuell, und davon gehe ich aus, vorher einen ganz anderen Weg hatten, nämlich einen Weg eben nicht zu Gott. Kann das sein?
Ja, also ich bin in einer Familie groß geworden. Mein Vater war evangelisch, meine Mutter katholisch. Und mein Großvater machte ein Testament, dass ich eine Burg erbe, wenn ich evangelischen Glaubens bin, weil die Burg in einer evangelischen Gegend liegt und der Burgherr da einen eigenen Sitzplatz in der evangelischen Kirche hat. Deswegen wollte er, dass der Erbe evangelisch ist. Und deswegen wurde ich evangelisch erzogen, in den ersten 4 Jahren sogar durch eine evangelische Ordensfrau, die ich natürlich geliebt habe. Das war meine Bezugsperson. Und aber dann später als Kind, ich ging heimlich beichten, aber ich durfte nicht zur Kommunion. Meine Geschwister haben Geschenke bekommen. Ich durfte nicht. Ich durfte auch nicht zur Firmung. Und wir daheim haben eigentlich nur die Tischgebete gebetet. Und wir haben keinen Rosenkranz gebetet. Und ja, am Sonntag ging man in die Kirche mit meiner Mutter. Aber wir hatten also kein besonders christliches Leben. Und ich habe mich dauernd gefragt als Kind, was ist eigentlich der Unterschied zwischen evangelisch und katholisch? Warum darf ich nicht? Warum dürfen meine Geschwister, die katholisch erzogen wurden? Und ich wusste also nie die Unterschiede. Und dann in meiner Studentenzeit, da habe ich, wie so viele Studenten damals, das waren so die 68er Jahre, so ungefähr alles falsch gemacht, was man so als Mensch falsch machen kann. Und hatte viele Freundinnen und so weiter. Und da habe ich den Kontakt zur Kirche immer mehr verloren. Bin auch nur noch gelegentlich am Sonntag in die Kirche gegangen. Und ja, dann habe ich eine evangelische Frau geheiratet. Und habe mir von meinem und wusste eigentlich nicht, bin ich jetzt evangelisch oder bin ich katholisch, und habe also mit meiner Frau, ich habe sie mit in unsere Dorfkirche geschleppt, und aber ich hatte eine sehr interessante Schwiegermutter, die war auch evangelisch, aber sie ging mit den katholischen Malteserrittern nach Lourdes. Und ich war noch nie in Lourdes. Und dann sagte ich meiner Frau, du, wenn deine Mutter nach Lourdes geht, dann müssen wir auch nach Lourdes. Und ich habe 81 geheiratet und 82 bin ich also mit meiner Frau und meiner Schwiegermutter mit den Maltesern nach Lourdes gefahren. Und dann bin ich da in diese große Kirche gegangen. Und dann sah ich dort ganz viele solche Marmortafeln und da stand Merci Marie und dann ein Datum, so 1856 oder sowas. Und dann saß ich in der Kirche und dachte, lieber Gott, vor über 100 Jahren hast du hier in Lourdes so viele Wunder gewirkt. Warum wirkst du eigentlich heute keine Wunder mehr? Brauchen wir für unseren Glauben nicht auch heute eine konkrete Gotteserfahrung und die Erfahrung eines Wunders? Und so habe ich gebetet und dann hatte ich ein Heftchen dabei und da stand drin, du kannst um deine Heiligkeit beten. Bete um deinen Weg der Heiligkeit und der Herr wird ihn dir schenken. Da sagte ich, naja, das ist ja interessant. Also ich bete jetzt um den Weg meiner Heiligkeit. Und am selben Abend komme ich zum Abendessen und da sitzt neben mir so ein Malteserritter, Johannes Hohenberg hieß der, und der erzählte mir oder dem ganzen Tisch von zwei Wundern, die er gerade erlebt hätte. Und zwar, er wäre gerade mit seinem Chauffeur und seinen sechs Kindern in Medjugorje gewesen und dort hätte er zwei Wunder erlebt. Das erste Wunder sei das gewesen, dass er einen dreijährigen hyperaktiven Sohn gehabt hätte und er wäre drei Stunden mucksmäuschenstill in dem kroatischen Gottesdienst auf der Kirchenbank sitzen geblieben. Da wird ja erstmal zwei Rosenkränze gebetet und dann wird eine Messe gefeiert, alles in kroatischer Sprache, also er versteht kein Wort. Und hinterher ist Heilungsgebet und noch ein Rosenkranz. Also das Ganze dauert drei Stunden. Und der Sohn sei also mucksmäuschenstill auf seiner Kirchenbank sitzen geblieben. Das wäre für ihn das erste Wunder gewesen. Und das zweite Wunder sei gewesen, dass der Chauffeur, der nicht besonders gläubig war, der blieb also vor der Kirche auf dem Kirchplatz stehen. Und während diese angeblichen Erscheinungen waren, sah der Chauffeur plötzlich, wie die Sonne anfängt, Funken zu sprühen, sich drehend aus ihrer Halterung entfernt und auf ihn zurollt. Und da dachte der, naja, jetzt geht die Welt unter. Und er dachte wirklich, die Sonne fällt jetzt auf die Erde. Und kurz bevor sie auf ihn fiel, drehte die Sonne wieder zurück in ihre ursprüngliche Stellung. Also das erzählte mir Johannes Hohenberg an dem Abend, wo ich morgens gebetet hatte, lieber Gott, gibt's denn heute keine Wunder? Und da dachte ich, Donnerwetter, der liebe Gott antwortet aber schnell auf meine Fragen. Und dann sagte ich, lieber Gott, also wenn du willst, dass ich mal nach Medjugorje fahre, dann führe mich dahin. Ich bin da bereit und bin offen. Und zwei Jahre später, also es war dann mittlerweile 1984, rief mich mein Bruder an und sagte, Albrecht, du hast doch so ein schönes Auto. Da wollen ein paar junge Neffen und Nichten von uns nach Medjugorje. Hast du nicht Lust, die zu fahren? Und da habe ich gesagt, ja, das mache ich, kein Problem. Und dann fuhr ich also 1984 vier junge Leute nach Medjugorje. Die fingen dann gleich an, im Auto Rosenkranz zu beten. Ich wusste gar nicht, wie der geht. Und musste dann erstmal in meinem Gebetbuch nachgucken, wie diese ganzen Rosenkranzgeheimnisse heißen. Und hab dann so langsam mitgebetet. Und dann kam ich nach Medjugorje und sah diesen Ort. Also eine biblische Armut. Und ja, und ich habe das alles auf mich wirken lassen. Ich habe da gebeichtet und dann saß ich auf einem Stein und horchte so in mich rein. Und dann hatte ich drei Impressionen. Erste Impression, Albrecht, Gott existiert. Zweite Impression, Albrecht, es macht Sinn zu beten. Dritte Impression, Albrecht, du musst ernst nehmen, was die Kirche lehrt. So, das waren meine drei Impressionen. Das war mein Medjugorje-Erlebnis. Und dann fuhr ich wieder heim und war beeindruckt und sagte, Donnerwetter, da ist was. Da fahre ich auch wieder hin. Und in dieser Zeit besuchte mich mein ehemaliger Schulfreund Hubert Lieper, mit dem bin ich in Biberach drei Jahre lang in die Schule gegangen. Und er hatte studiert, war beim Militär und ich hatte studiert und war beim Militär. Und als wir also beide jetzt so fertig waren und kam er und besuchte mich eines Tages und setzte sich zu uns ins Wohnzimmer und begrüßte auch meine Frau. Ich habe eine sehr hübsche und nette Frau, die hat als markante Eigenschaften erstmal eine krumme Nase und sie hat blonde Haare, die sie so mit dem Zopf hinten zusammenbindet. Und sie trägt ihre Blusen immer gerne hochgeschlossen und ist ganz natürlich. Und der Hubert sah die Frau und fand sie offenbar nett. Wir unterhielten uns und er ging. Ein halbes Jahr später kam er wieder und hatte seine Freundin dabei, seine Verlobte. Und die hätte also die Schwester meiner Frau sein können. Krumme Nase, blonde Haare, Zopf, hochgeschlossene Bluse, natürlich. Also wir haben uns bestens verstanden und haben uns befreundet. Und eines Tages in den Weihnachtsferien, nach Weihnachten, so 1986 auf 87, rief der Hubert an und sagte: Albrecht, ich lade euch in unser schönes Hotel in Telfs ein, aber Innsbruck, habt ihr nicht Lust zu kommen? Und ich sagte: ja, sehr gerne, aber ich bringe meine ganzen Kinder mit. Ja, kein Problem. Also ich hatte damals so 3, 4 Kinder und fuhr also mit meiner Frau und meinen Kindern da nach Telfs und wir haben da schöne Weihnachtsferien verbracht. Und eines Abends lud mich der Hubert in die Whisky-Bar ein. Und meine Frau trank einen Sekt mit der Sabine-Liebherr in ihrem Appartement. Und in dieser Whisky-Bar erzählte mir der Hubert eine interessante Geschichte. Und zwar, die ging so: Albrecht, ich muss dir mal folgende Geschichte erzählen. Du weißt, ich bin zuständig in unserem Unternehmen für das Werk Biberach und für das Werk Ehingen. Ich muss also da immer hin und her fahren. Und eines Tages fuhr ich von Biberach nach Ehingen. Und in dem Ort Weißel ist hinter dem Ort eine Kreuzung. Und da kam von rechts einer, der nicht Vorfahrt hat. Der drückte auch auf die Bremse, fuhr ganz langsam auf die Kreuzung zu und ich fuhr also zügig auf der Hauptstraße und plötzlich gibt er Gas und kracht in mich rein. Unsere beiden Autos total Schaden, aber uns persönlich hat es gar nichts gemacht. Und als ich ein paar Wochen später wieder an dieser Unfallstelle vorbeikomme, sah ich eine kleine Kapelle am Wegesrand stehen und dachte mir, naja, also ich war jetzt 15 Jahre nicht mehr in der Kirche. Ich würde doch mal nichts schaden, wenn ich da in die Kirche gehe. Und dann ging er also in diese Kirche und da war so eine Tuffsteingrotte mit einer Mutter Gottes und Maria hat geholfen und eine Kerze und eine Kniebank. Und da kniete er sich hin und hat Folgendes gesagt: Liebe Mutter Gottes, meine Mutter hat mir mal erzählt, dass du in Fatima erschienen bist. Ich bin bereit, nach Fatima zu gehen. Gib mir dort ein Zeichen. Und wenn du mir dort ein Zeichen gibst, dann glaube ich. Und wie er das denkt, durchfährt ihn wie ein Blitzschlag, also wie wenn er in eine Steckdose gegriffen hätte. Ein kurzes Blitz und er hat den Eindruck, die Mutter Gottes guckt ihn ganz kurz an und dann war es vorbei. Und da dreht der Hubert sich zu mir um und sagt: Albrecht, glaubst du mir das? Und dann habe ich erstmal tief Luft geholt, dann habe ich einen Schluck aus meinem Whiskyglas genommen und dann habe ich dem Hubert gesagt: Hubert, du bist ein knallnüchterner Ingenieur. Und wenn du mir das so erzählst, dann sage ich dir, ich glaube dir jedes Wort. Und dann sagte er: Bist du dann auch bereit, mit mir nach Fatima zu pilgern? Und dann sage ich: Naja, warum nicht? Also wie kommen wir denn dahin? Und dann sagt er: Ja, ich habe ein Privatflugzeug, fliegen wir hin. Nehmen noch 2 Freunde mit Und wann soll das sein? Ja, am 12. Mai 1987. Denn am 13. Mai ist sie zum ersten Mal dort erschienen und es ist dann der 70. Jahrtag, also da möchte ich gerne hin. Und da sage ich, Hubert, ich komme mit. Und dann flogen wir also am 12. Mai darunter. Er ist Pilot, ich bin auch Pilot, ich war also der Co-Pilot und hatte noch zwei Freunde dabei, flogen nach Lissabon, nahmen uns einen Mietwagen und fuhren nach Fatima. Fatima, an diesem 13. Mai sahen wir 1 Million fromme Leute. Also die Frauen knieten auf dem Boden und rutschten kniend in Richtung Heiligtum. Also das hat uns sehr beeindruckt. Wir dachten, jetzt passiert ein mittleres Wunder, weil zwei Unternehmer da kommen, aber es passiert eigentlich gar nichts, sondern es war nur eindrucksvoll. 1 Million Leute, alle zogen ihr Taschentuch raus und winkten der Mutter Gottes zu, die da in Form einer Statue durch die Reihen getragen wurde. Und dann war es vorbei. Und dann flogen wir wieder heim. Und ich erinnere mich noch genau, also wir flogen bei schönstem Wetter über die Pyrenäen, blauer Himmel, weiße Berge und ich drehe mich so zum Hubert um und sage, Hubert, weißt du eigentlich, dass es einen Ort auf dieser Welt gibt, wo offenbar Maria jeden Tag erscheint, heute? Und dann sagte er, keine Ahnung, wo ist denn das? Und dann sagte ich, ich war da schon, der Ort heißt Medjugorje. Und dann fragt er mich, Albert, ja, warum sind wir dann in Fatima und nicht in Medjugorje? Und dann sage ich, ja, da können wir auch hinfliegen. Da gibt es einen Militärflugplatz, kein Problem. Ich war da schon. Und daraufhin sagt er, also da fliegen wir hin. Also ein paar Monate später flogen wir nach Medjugorje, landeten auf dem Militärflugplatz von Mostar und stiegen aus, um die Mutter Gottes zu besuchen. Also Sie müssen sich das so vorstellen, da kommen zwei Unternehmer mit einem Privatflugzeug in einen kommunistischen Staat, landen auf dem Militärflugplatz und wollen die Mutter Gottes sehen. Das war für diese Soldaten, die uns da bewachten, das totale alternative Erlebnis. Sowas hatten die überhaupt noch nie gesehen. Und wir gingen also dahin, der Hubert so ein bisschen verschämt, weil er nicht wollte, dass er erkannt wird. Und in Medjugorje ging es ihm ganz, ganz schlecht. Er dachte, er wird da jetzt begrüßt mit einem großen Wunder. Aber er hatte richtig schwere Bauchschmerzen. Es war ihm speiübel. Und er dachte, wieso geht's mir denn so schlecht? Und dann hat er sich überlegt, vielleicht muss ich beichten. Na gut, ich beichte, aber nicht hier vorne an der Kirche, sondern ganz weit weg, wo mich keiner sieht. Und dann schleicht er so um die Kirche rum und plötzlich sieht er an einer Kirchenecke einen Priester, der einen Stuhl hinstellt und so eine Blechtafel aufstellt. Und da steht Deutsch drauf. Und da vor diesem Priester zieht es ihn auf den Boden und er fängt an, unter Tränen eine Lebensbeichte abzulegen. Und nach dieser Beichte ging es ihm besser. Keine Schmerzen mehr. Pudelwohl. Kein Problem. Und also es war für ihn auch ein schönes Erlebnis, wie es auch für mich ein schönes Erlebnis war. Und wir flogen also heim und haben einen Entschluss gefasst. Wir haben gesagt, also wenn die Mutter Gottes uns so beschenkt, dann müssen wir ihr auch was schenken. Und wir haben uns vorgenommen, 10% unserer Zeit, unserer Kraft und auch unseres Geldes zur Verfügung zu stellen, um beim Aufbau des Reiches Gottes mitzuwirken. Und in dieser Zeit war ein Film gerade in den Kinos in Frankreich, der hieß Die letzte Versuchung Christi. Und dieser Film hat also Christus als Sünder dargestellt, der also mit Maria Magdalena ein Verhältnis gehabt haben soll und also als Sünder am Kreuz gestorben ist. Und wir kamen also aus Medjugorje zurück und sagten, das ist ja blasphemisch, das geht ja überhaupt nicht. Und dieser Film wurde in Deutschland, in Biberach, in unserer Heimatstadt, uraufgeführt. Und dann haben wir uns also überlegt, was machen wir jetzt? Wir kamen aus Medjugorje zurück, waren glücklich, beglückt worden. Und jetzt dieser Film. Wir haben uns zusammengesetzt und Kriegsrat gehalten, haben wir gesagt. Also wir zeigen den Kinobesitzer beim Staatsanwalt an wegen Gotteslästerung. Den Staatsanwalt angerufen, der sagte, das ist kein Straftatbestand in Deutschland, das da müssten erst die Scheiben fliegen und es müsste ein Landfriedensbruch daraus entstehen, dann könnte man was machen. Dann haben wir uns überlegt, geben wir dem Kinobesitzer Geld, dass er den Film absetzt. Sind wir zu dem Kinobesitzer gegangen, der sagte, Freiheit der Kunst, ich lasse mich nicht bestechen. Dann haben wir uns überlegt, kaufen wir eine Stinkbombe und lassen die platzen. Das fanden wir eine sehr gute Idee. Wir waren also kurz davor, diese Stinkbombe da platzen zu lassen, haben uns aber nochmal überlegt, was würde denn die Mutter Gottes machen? Und dann haben wir so gedacht, naja, also eine Stinkbombe würde die wahrscheinlich nicht platzen lassen, sondern die würde uns wahrscheinlich bitten, vor dem Kino den Rosenkranz zu beten, als Sühnegebet. Ach du lieber Himmel. Also, wir haben hin und her überlegt und zum Schluss sind wir zu dem Ergebnis gekommen, also wenn wir uns da auf die Mutter Gottes einlassen wollen, dann müssen wir vor dem Kino 3 Stunden Rosenkranz beten und fromme Lieder singen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Liebherr hat seine Deutschlandzentrale in Biberach. Sehr viele Menschen leben von der Firma. Ich bin auch nicht gerade unbekannt. Also wir beide vor dem Kino Rosenkranz betend. Das war eine harte Sache. Und allein der Gedanke führte dazu, dass ich also schlotterte Knie bekam und bleich wurde und ach du lieber Himmel. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie anstrengend Demut ist. Und wir haben aber gesagt, da müssen wir jetzt durch, haben einen Aufruf gemacht und das wurde also öffentlich, eine öffentliche Veranstaltung wurde daraus gemacht, das Fernsehen kam, das Radio kam, die Zeitung kam, also es war eine größere Geschichte. Und ich hatte auch den zuständigen Dekan informiert und der sagte, okay, mach das, wenn er das richtig findet. Und 3 Tage vor der Veranstaltung rief mich der Dekan an und sagte, Graf Brandenstein, ich bitte Sie, gehen Sie mit dem Gebet, mit der Gebetsaktion in die Kirche. Das Rosenkranzgebet eignet sich nicht als Demonstration vor dem Kino. Und da sagte ich, Herr Dekan, das ist jetzt zu spät, das hätten Sie mir früher sagen sollen. Ich habe jetzt einen öffentlichen Aufruf gestartet, also das Ding kann ich jetzt nicht mehr zurückdrehen. Und er sagte, na gut, ich habe es Ihnen gesagt, wenn Sie das nicht machen, das ist Ihre Sache. Und dann waren also 350 Leute da, Fernsehen, Zeitung, Radio. Und wir beteten 3 Stunden, es war am 10. November 1988, und es hat uns also ganz schön gefordert. Am nächsten Tag schlage ich die Zeitung auf, ein ganzseitiger Bericht über die Gebetsaktion, unter der Überschrift, die Kirche distanziert sich von der Gebetsaktion. Was war passiert? Der Journalist hatte den Kinobesitzer angerufen und hat gesagt, was er denn von der Gebetsaktion hält. Und dann sagte der Kinobesitzer, ja, also der Brandenstein ist ein Demagoge, wir haben hier Freiheit der Kunst und ich will diesen Film zeigen und lass mich da nicht aufhalten. Dann rief der Journalist mich an und fragte, was ich denn, wie meine Position sei. Und dann sagte ich, naja, Christus wird durch diesen Film beleidigt. Das ist eine Gotteslästerung, dieser Film. Und Gott lässt seiner sich nicht ungestraft lästern. Wir müssen da Sühne beten. Und dann rief der Journalist den Dekan an. Und der sagte, naja, also ich habe den Graf Brandenstein gebeten, er sollte mit der Gebetsaktion in die Kirche gehen. Und er hat es nicht gemacht. So. Und aus diesem Statement des Dekans machte der Journalist die Überschrift, die Kirche distanziert sich von der Gebetsaktion. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, jetzt hatte der Hubert Lieper und ich mit unserer letzten Kraft hatten wir uns aufgemacht, öffentlich Zeugnis für den Glauben und für die Kirche zu geben und haben dieses Gebet da veranstaltet. Und jetzt distanziert sich die katholische Kirche von unserer Aktion. Das war so das Schlimmste, was passieren konnte, weil wir standen damit als Sektierer da in der Öffentlichkeit. Ich kochte vor Wut. Ich war wütend, können Sie sich vielleicht vorstellen. Und ich fuhr zum zuständigen Domkapitular nach Rottenburg und fragte den um seinen Rat, was er denn angesichts dieses Filmes machen würde. Und er sagte mir, Graf Brandenstein, schweigen Sie diesen Film doch einfach tot. Dann sagte ich, Herr Domkapitular, wir können doch den Film nicht totschweigen. Der Film ist in aller Munde. Fernsehen, Radio, Zeitung berichtet über diesen Film. In Frankreich fliegen schon werden die Scheiben eingeschlagen. Sie können doch das nicht totschweigen. Doch. Schweigen Sie es tot. Also ich fuhr nach Hause und war noch wütender. Und dann habe ich einen 8 Seiten langen Brief an den Bischof geschrieben und meinen Frust zum Ausdruck gebracht. Und als der Brief fertig war, habe ich mir überlegt, was würde eigentlich die Mutter Gottes machen? Würde die einen Protestbrief an den Bischof schreiben? Dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dann bin ich zu dem Ergebnis gekommen, nein, die würde schweigen, die würde gar nichts machen, die würde weiter beten. Und dann habe ich den Brief in den Papierkorb geschmissen und habe weiter gebetet. Dann waren aber nicht mehr 350 Leute da, sondern nur noch 80. Und dann habe ich den Leuten gesagt, also wir protestieren nicht, wir machen keine Leserbriefe in der Zeitung, wir beten einfach. Und dann haben wir also weitergebetet, wieder 3 Stunden. Am nächsten Tag eine ganze Seite von Leserbriefen von Leuten, die nicht teilgenommen hatten, die aber wütend waren, dass der Dekan sich distanziert hat von der Gebetsaktion. So. Und dann hörte ich, also der Dekan sei also heftig unter Druck gekommen und es hätten auch viele Leute dort schon angerufen. Und dann rief ich den Dekan an, da kam nur die Hauserin ans Telefon. Und sie sagte, den ganzen Tag rufen schon wütende Leute an und empören sich über die Position des Herrn Dekans. Und da sagte ich, also das ist mir jetzt auch wieder nicht recht. Sagen Sie dem Herrn Dekan, dass es mir leid tut und dass das nicht meine Art ist, dass ich den Herrn Dekan darunter machen will. Und ich finde es auch nicht gut, wenn er da so beschimpft wird. Also trösten Sie ihn und sagen Sie ihm, dass mir das nicht recht ist. Und ja, und so ging also diese Gebetsaktion weiter 40 Tage. Also ungefähr 2 Wochen in Biberach, jeden Tag von 20 Uhr bis 23 Uhr, bei Wind und Wetter und Schnee und Regen. Und dann in Friedrichshafen. Ich weiß noch, gegenüber dem Kino dort ist eine ist ein Marienbrunnen. Und da hatte sich so eine kleine Gruppe versammelt und die luden mich jetzt ein, auch mitzubeten. Und jetzt bin ich ein Urenkel vom Graf Zeppelin, gell? Also wenn in Friedrichshafen eine Veranstaltung ist, dann werde ich da eingeladen und sitze in einer der vorderen Reihen und werde als Ehrengast begrüßt. Und jetzt musste ich vor dem Marienbrunnen ein Sühne-Rosenkranzgebet 3 Stunden wegen dem Film beten. Also auch da schlotterten mir die Knie und meine ganze Kraft war gefordert. Aber ich habe das durchgezogen. Nach einer Woche wurde auch dort der Film abgesetzt und dann gingen wir nach Ulm. Und dort war der Film in der Fußgängerzone und wir bauten unseren Altar. Wir hatten so einen frommen Mann, Max Haaf, der brachte einen Altar mit Plastikblumen und ein Kreuz. Und also nicht ganz mein Geschmack. Und ich habe dann zur Verschönerung des Altars meine barocke Marienstatue aus der Schlosskapelle mitgebracht. Und so haben wir dann immer unseren Altar da aufgebaut. Und vor diesem Altar haben wir also gebetet und gesungen. So auch vor am Eingang des Kaufhauses Horten gegenüber dem Kino in der Fußgängerzone in Ulm. 40 Tage. Das war mein Wüstenerlebnis, das war meine Fastenzeit, das war mein Eintritt sozusagen in einen lebendigen Glauben. Und anschließend, als der Film abgesetzt war, kam ein älterer Herr zu uns und sagte, also das war jetzt so schön hier, dieses Gebet, das müssten wir eigentlich fortsetzen. Er kenne einen guten Ort hier ganz in der Nähe von Ulm, der Ort heißt Marienfried und er kenne den Pfarrer dort auch und wir sollten doch dort mal fragen, ob wir donnerstagsabend diesen Gebetsabend nicht genauso durchziehen dürften. Und dann sind wir also zu diesem Pfarrer Humpf gefahren und haben ihn gefragt, ob er uns einladen würde, dass wir diesen Gebetsabend auch bei ihm machen dürften. Und er sagte, gerne, er hätte kein Problem. Und dann haben wir also jeden Donnerstag von 20 Uhr bis 21 Uhr Rosenkranz gebetet und dann haben wir eine heilige Messe dort gefeiert und dann nochmal einen Rosenkranz und Einzelsegen gehabt. Und diese Abendveranstaltung und diese abendliche Messe und der Rosenkranz, der wird bis heute am Donnerstag im Marienfried gebetet. Ja, und so sind wir in Marienfried gelandet und in der Nähe von Marienfried in Beuren haben wir einen ehemaligen Gasthof erworben und dort haben wir einen Verein gegründet, den nannten wir Medjugorje Deutschland. Weil wir eben in Medjugorje so beschenkt worden waren und dort so viel Positives erlebt hatten, wollten wir also auch anderen Menschen dieses Erlebnis vermitteln und haben diesen Verein gegründet und dann auch ein paar Mitarbeiter eingestellt, die also die ganze Organisation machen sollten. Und dann haben wir Zeitungsinserat gemacht, Flugbildreise nach Medjugorje und 100 Plätze sind frei, wer will mit? Und meine Telefonnummer von meinem Büro und meine Sekretärin hat die Leute alle notiert. Und der Hubert hat ein Flugzeug geschartert und wir flogen also mit 100 Leuten nach Medjugorje. Und die haben da Wunder erlebt und Rosenduft und Sonnenwunder. Also ich habe gar nichts erlebt, aber ich fand es schön. Und der Hubert fand es auch schön. Und dann kamen wir also nach der ersten großen Reise zurück. Und dann ich sollte einen Vortrag in der Stadthalle von Biberach halten über unser Erlebnis in Medjugorje. Also wurde öffentlich eingeladen, Bericht von Medjugorje in der Stadthalle in Biberach. Und wie es so kommt, 3 Tage vor dieser Veranstaltung starb jemand aus meiner Verwandtschaft und ich musste also auf die Beerdigung, konnte den Vortrag nicht halten. Und dann habe ich dem Hubert gesagt, Hubert, den Vortrag musst du halten. Und dann hielt der Hubert diesen Vortrag in Biberach, wo die Deutschlandzentrale vom Liebherr-Konzern ist. Die Halle war genagelt voll. Die Leute saßen sogar auf dem Fenstersims. Und der Hubert berichtete von seiner Reise nach Medjugorje, dass es da schön ist und dass er da gebeichtet hat und dass er da befreit wurde und dass er das jedem empfehlen kann, da auch hinzugehen. Von diesem Zeugnis erfuhr der Vater vom Hubert. Und er zitierte seinen Sohn zu sich und sagte, Hubert, du bist Unternehmer, du musst für jeden akzeptabel sein. Es geht nicht, dass du dich für den katholischen Glauben so exponierst. Entscheide dich, also entweder Unternehmer oder Kirche. Aber beides geht nicht. Und dann kam der Hubert zu mir und sagte, Albrecht, das hat mein Vater gesagt, was sagst du denn dazu? Und dann sagte ich, Hubert, was dein Vater sagt, ist nicht in Ordnung. Man muss Kirche und Business verbinden können. Das ist kein Widerspruch, schließt sich nicht aus, sondern man muss beides verbinden können. Und alle seine Freunde sagten ihm das Gleiche, aber der Vater blieb bei seiner Meinung. Und dann fuhr ich mit dem Hubert nach Maria Vesperbild, weil wir dort einen Priester treffen wollten, den wir bei unserer nächsten Medjugorje-Reise mitnehmen wollten. Und dort waren wir in einer Messe. Und während dieser Messe fing der Hubert an, plötzlich zu weinen. Und es war mir etwas peinlich, ihm wahrscheinlich auch. Also ich kenne den Hubert als sehr, sehr nüchternen Typ. Aber er weinte. Er hat mir nachher erzählt, er hätte von dieser Messe auch gar nichts mitbekommen, sondern nur nach dieser Messe machte der Priester noch so ein paar Fürbittgebete. Und ein Teil von diesen Gebeten hat der Hubert mitbekommen, ich auch, und der lautete, verlasse alles, was du bist und hast und folge mir nach. So, diesen Satz hat der Hubert mitbekommen. Und gleichzeitig hat er von seinem Vater dieses Ultimatum bekommen, entweder Kirche oder Business. Daraufhin sagte der Hubert sich, also lieber Gott, das ist jetzt aber ziemlich hart. Wenn du willst, dass ich mich für dich entscheide, dann bitte ich dich um 3 deutliche Zeichen. Und nur wenn du mir 3 deutliche Zeichen gibst, dann habe ich die Kraft, mich für dich zu entscheiden. Und dann fuhren wir wieder nach Medjugorje, wieder mit dem Flugzeug, wieder mit 100 Leuten. Und sind nehmen in Medjugorje an dieser großen Abendmesse teil. Ich stehe so hinter dem Hubert. Und plötzlich bricht der Hubert vor mir zusammen, beugt sich ganz tief auf den Boden, Kopf berührt geradezu diese Steinplatten am Boden und er fängt an zu schluchzen. So, und das passiert 3-mal während 3 Messen in Medjugorje. Und als ich lange Zeit später mal den Hubert gefragt habe, Hubert, was war denn da? Da sagte mir der Hubert Albrecht, mich hat es auf den Boden gezogen, ich konnte gar nicht anders. Und als ich ganz unten am Boden war, da habe ich den Himmel dreimal offen gesehen. Es war so schön. Das war für mich das Zeichen, das ich erbeten hatte. Und dieses Zeichen, dieser offene Himmel, die Schönheit des offenen Himmels, die hat mir die Kraft gegeben, auf meine Geschäftsanteile am Liebherr-Konzern zu verzichten und mich für die Kirche zu entscheiden und mein Unternehmertum meinen Geschwistern zu übertragen. Ja, so war das. Für mich war das ein heftiges Erlebnis. In der Folgezeit wurde der Hubert von seinen ganzen Freunden kritisiert. Ich habe das natürlich respektiert, was der Hubert entschieden hatte, aber ich fand das im Prinzip auch nicht richtig, weil ich selber eine große Familie habe. Also ich habe 6 Kinder und ich habe einen Betrieb und ich habe eine Frau. Ich kann nicht alles hinschmeißen. Aber der Hubert hatte eben keine Kinder, er war verheiratet, aber ihn traf diese Berufung. Und gegen den Widerstand aller seiner Freunde hat er diese Berufung angenommen und hat sich entschieden, das Unternehmertum sein zu lassen und sein Leben ganz in den Dienst Gottes zu stellen. Und das hat natürlich unsere Freundschaft sehr, sehr vertieft und wir haben uns also gegenseitig gestärkt und haben dann in Beuren, in Marienfried, einen wunderbaren Priester kennengelernt, der hieß Erich Maria Fink, ein junger, blitzsauberer Priester, und mit dessen Hilfe haben wir dann und mit der Hilfe von unseren Mitarbeitern, insbesondere vom Richard Zohler und seinen Freunden, haben wir die Jugend 2000 gegründet. Wie gesagt, der Medjugorje Deutschland e.V. Und eine ganze Reihe anderer Vereine. Und haben dann in der Folgezeit Tausende von Menschen nach Medjugorje begleiten dürfen und haben mitbekommen, wie wir selber dort ein existenzielles Bekehrungserlebnis erleben und aus dem Chaos ihres Daseins so Schritt für Schritt zurückfinden in die göttliche Ordnung. Und wir durften also zahlreiche Leute auch begleiten durch Beratung oder durch unser Zeugnis. Und dürfen denen Kraft und Orientierung geben, dass sie diesen Weg der Bekehrung gehen und der Umkehr gehen. Und dass diese strahlenden Augen, die wir erlebt haben, wenn die Leute am Ende der Reise sich von uns verabschiedet haben, das hat uns so viel Kraft gegeben und so viel Freude ins Herz gegeben, dass wir gesagt haben, also dieser Dienst lohnt sich. Das lohnt sich dafür jeden Einzelnen und wir haben selber so viel Freude dabei, dass wir also diesen Dienst sehr gerne machen. Ja, und das machen wir also bis heute. Und ich habe dann eine Berufung bekommen als ehrenamtlicher Rektor der Gustav-Siebert-Akademie. Ich habe mich immer so ein bisschen eben interessiert für die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen katholisch und evangelisch? Und diese Alma von Stockhausen, die Gustav-Siebert-Akademie gegründet hatte, die hatte eine tiefe Forschungsarbeit über die Theologie Martin Luthers gemacht. Und das habe ich zur Kenntnis genommen. Und das hat mich dann überzeugt, also wirklich katholisch zu werden. Ich wurde dann mit 40 Jahren von Bischof Nilica gefirmt und war dann eigentlich erst richtig katholisch und bin nun seit 1998 Rektor dieser Gustav-Siebert-Akademie und habe mit vielen, vielen guten Leuten dort Gespräche geführt und habe also sehr, sehr viel verstehen dürfen. Die Gustav-Siebert-Akademie, die beschäftigt sich mit Theologie, mit Philosophie und mit Naturphilosophie. und versucht, die Widersprüche zwischen den Disziplinen aufzuarbeiten. Da gibt es sehr viele Widersprüche. Wenn ich allein an den Widerspruch von Schöpfungstheorie und Evolutionstheorie denke. Und die Alma von Stockhausen sagt, es kann keinen Widerspruch geben zwischen Theologie und Naturwissenschaft, wenn Gott die Natur geschaffen hat. Und deswegen steigt sie da ganz tief ein mit ihren Freunden. Und die Forschungsergebnisse sind also erhellend. Und ich halte auch ganz viele Vorträge mittlerweile über das, was ich dort gelernt habe. Ich lasse mich auch einladen von so frommen Gruppen, die so einen Einkehrtag mit mir machen wollen. Und ich komme allerdings nur, wenn ich mindestens 3 Vorträge halten darf. Und das mache ich auch sehr gerne und habe da sehr große Freude dran. Zwischendurch hatte ich auch noch mal ein Buch versandt mit religiösen Büchern und Filmen. Und wurde dann von Amerika aus angesprochen, ob ich mitwirken will am Aufbau eines katholischen Fernsehsenders hier in Deutschland. Dieser Fernsehsender heißt EWTN, also Eternal Word Television Network. Ist der größte Fernsehsender der katholischen Kirche weltweit. Wurde von einer heiligmäßigen Franziskaner, Dominikanerin, eine kontemplativen Ordensfrau gegründet mit $200. Und heute sendet sie in Englisch, in Spanisch und in deutscher Sprache rund um die Uhr und erreicht Millionen von Zuschauern. Und bei diesem Fernsehsender habe ich also mitgeholfen aufzubauen. Nicht so ganz einfach, mit wenig Geld so einen Sender aufzubauen, und bin eigentlich sehr dankbar, dass Gott es so gefügt hat, dass wir heute nur mit privaten Spenden finanziert einen doch beachtlichen Fernsehsender haben, der auch immer so in langsamen Schritten immer besser wird, und so dass eben Nahrung angeboten wird, christliche Nahrung, christliches Katechese, Glaubensgut, Erfahrungen, Zeugnisse, was den Menschen halt gut tut und sie im Glauben stärkt. Ich habe auch den Fernsehsender KTV unterstützt, habe dort viele Vorträge gehalten, und mir ist auch das Thema zum Beispiel das Wesen von Mann und Frau sehr wichtig, weil heute geht es ja in unseren Familien drunter und drüber, und ich habe an unserer Akademie sehr viel verstanden vom Wesen des Mannes und vom Wesen der Frau und erkläre in diesen Vorträgen, wie man einen Mann behandeln muss, damit der glücklich wird, und wie ein Mann eine Frau behandeln muss, dass sie glücklich wird. Und wenn ich also solche Vorträge halte, dann kommen manchmal Leute zu mir und sagen, oh je, wenn ich das früher gewusst hätte, wäre meine Ehe besser gelaufen. Und ich halte auch Vorträge über den Sinn des Leidens, weil ich eben in Lourdes von einer Schwerstbehinderten gelernt habe, wie man mit dem Leiden, das man nicht vermeiden kann, umgeht, dass man daraus Kraft schöpft. Und das ist auch ein sehr wichtiger Vortrag, um die Menschen aus dem Hader rauszuholen. Oder ich halte Vorträge über den ursprünglichen Plan Gottes mit dem Menschen, um einfach mal das Wesen Gottes zu beschreiben. Dass wir mal Gott erkennen, wie er wirklich ist, und nicht uns ein falsches Gottesbild machen und aufgrund des falschen Gottesbildes dann von einer Irrung in die nächste taumeln. Also das sind so Vorträge, die meines Erachtens ganz wichtig sind und die auch helfen, die schwierige Situation zu verstehen, in der die Kirche sich im Moment befindet. Weil letztendlich, sage ich, muss die Priesterausbildung verbessert werden. Also die Priester müssen bisschen Grundahnung auch in Naturwissenschaft haben und müssen erklären können, warum die Schöpfungstheorie die einzig denkbare, realistische Theorie ist und warum die Evolutionstheorie einfach ein Schwachsinn ist. Die wird aber unseren Kindern so vorgesetzt, als wie wenn das nun die Wahrheit wäre. Und wenn die Priester da nicht gegensteuern können und keine Argumente haben, dann werden sie nicht ernst genommen. Und deswegen muss man heute eben eine interdisziplinäre Ausbildung den Priestern bieten. Man muss ihnen unbedingt Naturphilosophie bieten. Und dafür setze ich mich ein im Fernsehen und bei Vorträgen. Und ich schreibe jetzt auch ein Buch, das heißt Vernunft und Glauben. Und ist so eine Art Zeugnis über die Erfahrung meines Lebens. Ja, ich denke, dass ich damit so einen kurzen Überblick gegeben habe. Und man könnte natürlich stundenlang weiter erzählen, aber ich kann nur eines sagen. Ich erkenne einen roten Faden in meinem Leben. Der liebe Gott hatte einen Plan mit meinem Leben. Dieser Plan war sehr spannend und ich bin ihn sehr gerne gegangen. Manchmal war er sehr, sehr anstrengend, aber ich bereue gar nichts. Und ich kann auch nur am Ende dieses Zeugnisses sagen, meine Bekehrung ist noch nicht zu Ende, sondern die geht jeden Tag noch weiter. Es ist ein tägliches Ringen, auch mit meiner Schwachheit, auch mit meinen Belastungen. Gell? Also mir ist sehr wichtig, für meine Bekehrung ist auch sehr wichtig eine Heilung. Gell? Also wir verletzen uns durch die Lieblosigkeiten, die wir uns so zumuten. Und wenn wir da nicht um Vergebung bitten, dann tragen wir da etwas mit uns rum, das uns krank macht. Und deswegen ist mir die Heilung so wichtig. Also und ich bin sehr dankbar den Priestern, die das anbieten. Also bin besonders befreundet mit einem Pater Anthony in Illerberg, der so Heilungsexerzitien anbietet. Also erster Tag seelische Heilung, die Beichte. Was trennt uns eigentlich von Gott? Die Sünde. Eine Selbstschädigung letztendlich. Oder zweiter Tag geistige Heilung. Was sind geistige Krankheiten? Also Depression, Aggression, Schizophrenie, Legasthenie, Drogen, Abhängigkeit und so weiter. Und wie, welchen Grund haben solche Haltungen? Oft ist es ein unvergebenes Hassverhältnis, weil ich verletzt wurde und jetzt nicht vergeben habe. Und da helfen die Priester den Gläubigen durch Vergebung, diesen Hass abzubauen. Und dann geht es dem Menschen besser und das Verhältnis zum anderen ist auch plötzlich entspannt. Und dann gibt es die körperliche Heilung, also die hat drei Dimensionen, also Handauflegung, körperliche Spontanheilung oder Step-by-Step-Heilung, also nacheinander, wie der Mensch eben den Glauben annimmt. Oder es gibt auch die Dimension der Heilung der Akzeptanz des Leidens in der Nachfolge von Christus am Kreuz. Also diese Akzeptanz des Leidens ist auch eine Form der Heilung. Weil ich dann eben weiß, wie ich mit dem Leiden umgehen kann und dass das Leid eine große Bedeutung hat und für die Sühne der Sünden einen Beitrag leistet.
Herr Graf von Brandenstein, zunächst herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Die Sendezeit ging vorbei wie im Flug sozusagen. Ja. Wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken auf Ihren roten Faden, den Sie uns genannt haben in Ihrer Darstellung auf dem Weg zu Gott hin, gab es da irgendwann mal einen Moment, wo Sie gezweifelt haben, wo Sie gesagt haben, das jetzt im Nachgang würde ich jetzt anders machen?
Ja, anders nicht, aber ich habe manchmal gedacht, mein lieber Gott, also so viele Schwierigkeiten. Also jetzt, wenn du das nicht jetzt übernimmst, dann schmeiß ich's hin. Gell? Das habe ich mir oft gedacht.
Und da haben Sie Hilfe erfahren?
Und dann habe ich gelernt, loszulassen. Dann hat mir der Herr gezeigt, Albrecht, du bist nicht der Macher, sondern ich. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, übernimm du das Problem. Das musst du lösen, das übersteigt meine Kraft. Und dann habe ich losgelassen, wurde ganz ruhig und merkte, wie der Herr seine Zeit hat und seine Wege geht und das Ding besser löst, wie ich es mir überhaupt nur hätte vorstellen können. Mhm. Besonders die Betreuung der Akademie, gell? Da geht's um Philosophie und es ist furchtbar schwierig, eine private Hochschule heute zu halten. Und der Herr fügt es aber, dass es weitergeht, dass es neue Perspektiven gibt. Und ich kann eigentlich nur staunen.
Wunderbar. Und es ist ein Weg, der noch nicht aufgehört hat, haben Sie gesagt, sondern ein Weg, den Sie Step by Step weitergehen.
Ja.
Ich denke, Sie haben mit Ihrem Vortrag vielen Menschen Mut gemacht. Auch Dankeschön für Ihre Zeugnisse und dass Sie dranbleiben, auch im Rahmen Ihrer Vorträge. Sie lassen sich einladen. Und ich darf mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um hier bei Radio Horeb auch Ihren Weg zu Gott unseren Zuhörern zu erzählen. Dankeschön.
Ja, gern geschehen. Ich habe eine Homepage. Wer mich kontaktieren will, muss nur meinen Namen eingeben und findet da meine Adresse.
Jawohl. www.brandenstein-zeppelin.de. Ich wollte es gerade erwähnen, aber Dankeschön.
Gerne.
Und herzlichen Dank auch an alle Zuhörer, dass Sie jetzt mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung zum Nachhören auf CD. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter 08328 921 120. Von außerhalb Deutschland 08328 921 120 oder auf unserer Internetseite von Radio Horeb www.horeb.org gibt es dann die Sendung zum Herunterladen als MP3. Nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot auf der Internetseite von Radio Horeb www.horeb.org. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.